Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich denke, wir merken es überall, wo wir auch hinschauen und hinhören. Die Welt driftet irgendwie auseinander, oder? Also, da brauchst du gar nicht intensiv hingucken, das merkst du sofort. Also, irgendwas gerät aus den Fugen. Gemeinsamkeiten heutzutage zu finden, wird immer schwerer. Wenn jetzt auch noch jeder Staat nur noch auf sich schaut und das Schicksal anderer Staaten so völlig egal wird. Wie besonders ist es da für uns Christen? Ich erinnere euch, dass wir den souveränen Gott kennen, der dennoch in all dem das Geschick dieser Welt leitet. Das müssen wir immer bei jeder Nachrichtensendung im Hinterkopf behalten. Und er tut sogar noch mehr. Mittendrin in diese Welt führt er seine neue Gemeinschaft hinein. Er stellt sie selbst zusammen, er baut sie auf und er führt seine Gemeinde da mitten hindurch. So hat Jesus das beschrieben, was er in dieser Welt tun wird, wenn er wieder beim Vater sein wird. Er wird seine Gemeinde bauen. Ich möchte euch noch mal erinnern, vor 14 Tagen, wir haben das gelesen, Jesus trat herzu und redete zu ihnen, also zu den Aposteln und sprach: Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und wie wir das letztes Mal gesehen haben, tut Jesus genau das, wie? Indem er seine Gemeinde weltweit aufbauen lässt durch die Apostel, die dann tatsächlich in die Welt gegangen sind. Jesus hat ihnen gesagt, damals in Johannes 10, wir haben das gelesen vor 14 Tagen, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof, also von Israel sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Und wir leben in dieser Zeit, jetzt schon seit 2000 Jahren. Und er setzt in dieser jetzigen Zeit Leiter ein, Älteste ein, Hirten ein, die seine Herde leiten, führen, um die sie sich jetzt kümmern sollen. So tut er das. Der Oberhirte setzt Unterhirten ein und die sollen die Gemeinde versorgen. Da haben wir letztes Mal geguckt, wie Paulus das gemacht hat, indem er sich auch mit den Ältesten von Ephesus getroffen hat. Apostelgeschichte 20, da sagt er den Ältesten, den Gemeindeleitern, gebt ihr nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Sorgt für sie als gute Hirten. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Darüber haben wir vor 14 Tagen gesprochen. Und das ist nun Wirklichkeit geworden, seit 2000 Jahren und auch im Bruchsal hier. Ich sehe ja, was Wirklichkeit geworden ist von dem, was Jesus sich vorgenommen hat, gerade vor meinen Augen. Es ist Wirklichkeit geworden. Auf dem ganzen Planeten gibt es Gemeinde, die eine Herde aus Nationen und Juden, die sich nun sichtbar zu Ortsgemeinden zusammenfinden, sich treffen und diesen Gott anbeten. Was ist das Problem bei dem Projekt? Wie können wir diese Berufung leben? Wir wissen oft nicht, wie. Michaela hat es ja angedeutet in der Moderation. Ja, schwarze Schafe, das sind schwarze Schafe, das sind weiße Schafe und die zusammen in einer Herde. Wie kriegen wir das denn hin, dieses Zusammenleben? Wie können wir das tun, was für uns nun vorgesehen wurde vom obersten Hirte der Schafe? Es sieht doch immer noch so ähnlich aus wie in der Welt, oder? Dass wir eben nicht zusammenfinden. Wir zeigen auf die Welt, oh, driftet alles auseinander. Und jetzt gucken wir mal in die Gemeinde, oh, so, so, So einfach ist das für uns auch nicht, oder? Wie können wir das, was Gott schaffen will oder geschaffen hat, präsentieren in dieser Welt, diese Einheit? Und da möchte ich gerne mit euch heute Morgen nochmal genauer hinsehen. Denn Paulus hat genau das im Blick, dass das eben nicht nur einfach ist. Wir haben oft so ein ideelles Bild von Gemeinde. Paulus hatte das nicht. Ich möchte mit euch weiter über diese Herde nachdenken, also über uns sozusagen, uns gemeinsam. Denken wir über diese Herde weiter nach. In diese Herde kommen Sünder zusammen, die sich nun zusammen auf den guten Hirten Jesus ausrichten wollen. Deswegen sind wir doch hier heute Morgen, oder? Warum bist du hier heute Morgen? Neu ausrichten, immer wieder neu ausrichten. Und dieser gute Hirte hilft uns, so wie er ganz zu Beginn der Gemeindezeit auch geholfen hat, seinen Aposteln diesen Auftrag zu tun. Zum Beispiel tat er das durch Paulus. Den Text, den wir vorhin gehört haben, ist von ihm. Und den möchte ich jetzt mit euch einfach mal Vers für Vers heute Morgen nochmal im Einzelnen durchgehen aus Epheser 4. Das Erste, was er hier gesagt hat, ist in Vers 1, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Paulus spricht jetzt vom Wandel der Erlösten. Und zwar im Miteinander. Sozusagen vom Leben innerhalb der Herde spricht er jetzt. Sein erster Punkt, so wie ich das hier zusammenfassen möchte, ist: Einheit beginnt mit unserer gemeinsamen Berufung. Wozu? Zu einem würdigen Wandel. Zu einem würdigen Wandel. Ich habe letzte Woche ein Zitat von John MacArthur gelesen und habe gesagt, das passt sehr gut. Ich möchte es euch hier weitergeben. Er hat gesagt, wenn du eine kurze, einfache Beschreibung haben willst über das, was Heiligung ist, hier ist sie. Wandel würdig. Passe dein Verhalten deiner Theologie an. Passe deinen Gehorsam dem an, was du glaubst, deinen Überzeugungen. Das ist es, was Heiligung ist. Das ist dein Leben mit deiner Identität in Jesus Christus. Zitat Ende. Schaut, darum geht es jetzt. Wandelt würdig. Gott ist heilig und er will, dass wir heilig leben, sozusagen in der Heiligung leben, indem wir würdig wandeln. Was Paulus hier zum dritten Mal in diesem Brief erwähnt, ist, dass er ein Gefangener des Herrn ist. Ein Gefangener im Herrn. Warum tut er das? Weil er im Knast saß, als er diesen Brief geschrieben hat, im Gefängnis. Und vielleicht betont er das, weil er auch die Gemeinde damals und uns heute zu einem christlichen Wandel ja ermahnen will und damit was andeutet. Er sagt, es liegt in keinster Weise daran, wie die äußeren Umstände sind, dass du würdig wandeln kannst, ob wir unsere Berufung ausleben können oder nicht. Mit anderen Worten, es liegt nicht an den schlechten Umständen in der Gemeinde, es liegt nicht an den Leitern, an der Gemeinde, am Job, am Partner, an der schweren politischen äußeren Lage oder an sonst irgendeinem äußeren Fakt. Daran liegt es nicht. Paulus war im Gefängnis. Paulus sagt der Gemeinde, dass sie in jeder Lage ihre Berufung leben kann. In jeder Lage. Immer. Und wie wichtig, wenn das die gesamte Gemeinde wieder neu versteht. Gerade heutzutage, wo wir so viel auf die äußeren Befindlichkeiten und Umstände so viel drauf geben. Paulus war im Knast. Er sagt, lebt würdig eurer Berufung. Was ist unsere Berufung? Das hatten wir vor 14 Tagen kurz angesprochen und darüber hat Paulus auch in den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefs geschrieben. Das können wir es leider nicht anschauen, aber zusammengefasst sagt er der Gemeinde, wir sollen, also in Kapitel 1 bis 3, wir sollen als Leib Christi die Fülle des Christus zum Ausdruck bringen. Wir gemeinsam sollen Christus in dieser Welt darstellen, seiner ganzen Fülle, wie er ist. Wir sind das Haus Gottes, in dem Gott jetzt wohnt. Das sind unfassbar große Gedanken, Kapitel 1 bis 3. Und das ist das, was Gott in dieser Welt durch seine Gemeinde jetzt auch präsentieren will. Das ist unsere Berufung. Und weil das unsere Berufung ist, sollen wir entsprechend uns verhalten. Und das fällt uns oft so schwer, weil wir das vergessen. In den Konflikten, in den Diskussionen, in den schwierigen Gesprächen. Da ist es wie weg. Deswegen sagt Paulus, ich ermahne euch, in jedem Umstand könnt ihr würdig leben. Wem sein Stand etwas bedeutet, dem kann sein Reden und Handeln eigentlich nicht gleichgültig sein, auch und gerade nicht in der Gemeinde. Ich habe es angedeutet, wir sind in diesem Teil jetzt in Kapitel 4. Paulus fängt aber nie damit an, da möchte ich euch wirklich den Hinweis geben, sondern er fängt nie mit dem an, was wir tun sollen, sondern er fängt immer mit dem an, was wir jetzt in Christus sind, nämlich mit dem, was Gott bereits getan hat. Beginnend sogar vor Grundlegung der Welt, sagt er in Kapitel 1. Er schreibt doch dort noch mehr über die Grundlage, warum wir eine so hohe Berufung haben. Und je mehr wir jetzt die Wahrheiten von Kapitel 1 bis 3 verstehen oder verstehen würden, umso mehr würden sie uns erfassen und Antrieb und Motivation sein, wirklich würdig zu wandeln. Also wir können Kapitel 1 bis 3 müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Lesen wir jetzt Kapitel 4 unter der Voraussetzung, dass wir um die Kapitel 1 bis 3 wissen. Kennt ihr Kapitel 1 bis 3? So annähernd? Schaut mal, wie Paulus den Brief beginnt. Machen wir es nur ganz kurz. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann findet ihr, im Griechischen ist da nur ein Satz mit 201 Wörtern. Ein Satz, er kann gar nicht aufhören, über die Faszination zu schreiben, was Gott jetzt alles getan hat, wofür Gott zu preisen ist. Und er schreibt, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten und so weiter und so weiter. Damit fängt Paulus an, nicht mit dem, was die Gemeinde jetzt zu tun hat oder tun soll. Ohne das spulen wir nur frommes Programm ab. Das ist unser Antrieb, das ist unser Motiv. Leider können wir nicht weiter im Detail bleiben, wir sind bei Kapitel 4. Aber das ist wichtig, dass wir das erkennen. Es geht in Kapitel 4 nur um die logische Konsequenz von dem, was Paulus in Kapitel 1 bis 3 gesagt hat. Weil Gott uns so berufen hat, jetzt ist doch völlig klar, dass wir anders leben. Wandelt würdig dieser Berufung. Und er beschreibt hier, ich nehme das mal vorweg, der Wandel der Erlösten soll sich in allen Lebensbereichen zeigen. Ich skizziere euch mal kurz, nur mal Kapitel 4. Zunächst fängt er an, und das ist das, was uns interessiert in dieser Serie, Verse 1 bis 16. Das Leben der Erlösten soll sich bewähren in der Gemeinde. Das ist das Erste. Das Zweite ab Vers 17, das könnt ihr dann zu Hause lesen, das können wir hier nicht angucken. In der Welt, also da, wo wir außerhalb des christlichen Umfelds leben, beim Arbeitgeber, in Situationen, wo wir mit Ungläubigen zusammen sind. Und es soll sich auch bewähren in den verschiedenen Beziehungen von Ehe, Familie, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Darin sollen wir überall würdig wandeln. Das ist so die grobe Einteilung von Kapitel 4. Jetzt habe ich euch gesagt, in dieser Serie geht es ja um Gemeinde. Es geht um den Wandel der Erlösten in der Gemeinschaft mit anderen Erlösten. Das ist ja unser Punkt, wo wir drauf gucken. Und Paulus betont da zwei Tatsachen in den ersten 16 Versen. Einmal die Einheit der Erlösten und die Verschiedenheit der Erlösten ab Vers 7. Heute möchte ich mit euch über die Einheit der Erlösten nachdenken. Beziehungsweise das, was Paulus uns nahebringen will. Ganz ehrlich, die eine Seite des Christentums, die wir in unserer individualisierten Zeit gerne vergessen, ist die der Gemeinschaft. Für viele ist es nice to have, ich rede jetzt von Christen, aber es ist nichts mehr Verpflichtendes, es ist nichts mehr Verbindliches. Aber alle neutestamentlichen Briefe, ihr könnt das überprüfen, setzen eigentlich dieses verbindliche Miteinander voraus. Die Gemeinde wusste, wer zu ihr gehört. ordnet euch einander unter. Einer trage die Last des anderen. Das geht nur, wenn eine verbindliche Gemeinschaft da ist. Und natürlich beginnt unser Christsein mit einer persönlichen Beziehung, Bekehrung zu Gott hin, einer Kapitulation, die kann uns keiner abnehmen. Und auch zukünftig werden wir persönlich für unser Leben vor Gott Rechenschaft geben, vielleicht sogar wir gesamt als Gemeinde, ich weiß das nicht genau, aber könnte sein. Aber christliches Leben erschöpft sich eben nicht im Individuellen, das ist der Punkt. Genauso wichtig ist die gemeinschaftliche Seite, wenn wir Christen sind, ob uns das gefällt oder nicht. Es ist der Plan des Hirten, wie er sein Volk sammelt. Ich möchte nochmal John MacArthur zitieren, lief mir auch letzte Woche gerade über den Schreibtisch. Er sagt, die Gemeinde ist keine Option für einen wahren Gläubigen. Sie ist die große Familie Gottes und jeder wahre Gläubige hat ein Verlangen danach, ein Teil davon zu sein. Jeder wahre Gläubige hat ein Verlangen danach, ein Teil davon zu sein. Wie sieht es aus mit deinem Verlangen? Oder nice to have? Schaut, manchen fällt das sehr schwer zu hören, weil Gemeinschaft doch auch oft so anstrengend ist. Ist doch anstrengend. Jeder Bruder und jede Schwester ist anfangs so normal, bis du sie oder ihn in der Gemeinschaft mal richtig kennenlernst. Und dann verlangen, ein Teil davon zu sein. Jetzt wird's cool, jetzt wird's ein bisschen schwierig. Schaut, aber all das, was es mit uns macht, ändert nichts an den Aussagen der Schrift. Es bleibt dabei, der Epheserbrief und alle anderen Briefe sind eindeutig. Wir sind auch hineingebunden durch unseren gemeinsamen Glauben in eine neue Gemeinschaft. Und die ist so gefügt, dass jeder und jede unserer Bewegung, unserer Haltung, unserer Aktivitäten, unseres Redens, An- oder Abwesenheiten sich auf die ganze Herde auswirken. Keiner lebt isoliert. Und darum soll das für jeden von uns ein alleroberstes Anliegen sein, dass wir in der Gemeinschaft als Einzelne einen Wandel führen, der Gott gefällt. Das kann dir keiner abnehmen. Paulus schreibt das an die Gemeinde insgesamt, Kapitel 4. Nicht an Älteste, an die Gemeinde. Und daher müssen wir das von der Schrift her vielleicht neu verstehen. Der Mensch gehört ja grundsätzlich nie sich selbst, sondern aufgrund der Schöpfung gehört er Gott. Gott ist der Schöpfer. Aufgrund der Sünde wurden Menschen vom Feind Gottes versklavt. Aber was kam dann? Die Erlösung Gottes. Und in Christus ist jetzt er unser Erlöser geworden. Wir gehören dann ihm. Soweit wissen wir das noch. Aber, und jetzt sage ich euch, was wir oft vergessen. Wir vergessen gerne in unserer individualisierten Zeit, du gehörst dann auch den Geschwistern. Oha, gute Antwort, habe ich auch gedacht. Paulus, das ist so anstrengend. Er, der gute Hirte, führt alle zusammen zu einer Herde. Das haben wir doch jetzt ein paar Mal gelesen, Johannes 10. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Es war nicht unsere Entscheidung. Das ist das, was der Hirte vorhat. Du ergänzt andere und du bildest mit ihnen Christus ab in dieser Welt, in dieser Stadt, in Bruchsal. Was bedeutet das? Das ist die Frage. Wie können wir denn das leben? Koinonia, haben wir letztes Mal drüber nachgedacht. Das Evangelium ist das Einzige, was uns zunächst mal miteinander verbindet. Das Teilhaben am Evangelium. Epheser 4, 2 bis 3 sagt uns da einiges zu. Paulus sagt, wie können wir das tun? Mit aller Demut und Sanftmut und Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Das sind jetzt die Bedingungen, einige, für die Einheit in der Herde. Wollen wir so zusammen mal durchgehen, ganz kurz. Die erste Bedingung zu einem Wandel in Einheit, Paulus spricht von Demut. Was ist Demut? Demut beginnt durch Erkennen, wer man selbst vor Gott ist. Sie ist das Gegenteil von Hochmut. Und ihr wisst, wie Gott über Stolz und Hochmut denkt. Hochmut und Stolz bedeutet auf den Kern zurückgeführt, dass man sein will wie Gott. Man weiß alles besser. Sollte Gott gesagt haben, man ist selbst der Maßstab für falsch und richtig, für gut und böse. Ich brauche keinen anderen. Demut dagegen heißt, dass ich vor Gott meinen wahren Platz einnehme und ihm die Würde und den Rang zuerkenne, der ihm allein zusteht. Man kann Demut auch umschreiben mit Wahrsein vor Gott. Wahrsein vor Gott. Ist er der Schöpfer, dann steht mir als dem Geschöpf keine andere Haltung zu, als die der dankbaren Anerkennung, dass ich alles, was ich bin und habe, ihm verdanke. Und mit dieser Haltung lebe ich in der Herde mit den anderen zusammen. In der Hoffnung, dass jeder Einzelne das auch so erkennt. Was wir haben und was wir sind, haben wir von ihm. Der Demütige will nicht mehr sein, als er vor Gott ist. Er begreift, dass er nur durch Gott das ist, was er ist. Warum sitzt du heute Morgen hier als Schaf Gottes? Weil er es wollte. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir war. Und wer das begreift, wie sollte der sich dann rühmen und dann über andere erheben? Wer das so sieht. Paulus schreibt in 1. Korinther 4 folgendes. Denn wer unterscheidet dich? Wer macht dich besser oder anders als der andere? Was du aber hast du nicht, das hast du empfangen. Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Das zu erkennen, bedeutet Demut zu haben. Jonathan Edwards hat es so zusammengefasst, würde ich euch gerne lesen. Zitat von ihm, geistlicher Hochmut neigt dazu, über die Sünden anderer zu sprechen, mit Bitterkeit oder mit Lachen und Leichtfertigkeit und einem Hauch von Verachtung und Geringschätzung. Aber reine christliche Demut zieht es vor, entweder stille zu sein über diese Probleme oder über sie zu sprechen mit Trauer und Mitleid. Geistlicher Hochmut ist sehr begabt und geschickt darin, andere verdächtig zu machen, aber ein demütiger Christ ist höchst zurückhaltend über sich selbst. Zitat Ende. Oh, da steckt so viel drin. Darum müssen wir mal nachdenken. Wir lesen das alle, wir haben alle die gleiche Schrift. Das heißt Demut. Und was ist unsere Praxis? Dann erwähnt Paulus noch eine wichtige Eigenschaft. Sanftmut, was ist das denn? Also bei Sanftmut geht es weniger um meine Haltung Gott gegenüber, es geht mehr um meine Haltung dem anderen in der Gemeinde gegenüber. Darum geht's. Das Gegenteil von Sanftmut ist nicht tough sein, sondern was ist das Gegenteil von Sanftmut? Grob, rücksichtslos sein, genau. Rücksichtslosigkeit. Paulus sagt, tut das nicht. Adel verpflichtet. Wandelt würdig eurer Berufung. Seid den anderen Erlösten gegenüber sanftmütig. Mut ja, aber in Sanftheit. Der Sanftmütige bedrängt den anderen nicht. Tut ihm keine Gewalt an, auch nicht mit Worten. Er lässt lieber Unrecht an sich geschehen, als dass er Unrecht täte. Aber er hat dennoch auch den Mut, mit den anderen unterwegs zu sein und Dinge, die wahr sind, anzusprechen. Sanftmut. Und dann diese Eigenschaft. Ertragen in Liebe. Beachten wir, dass Paulus hier nicht sagt, dass wir einander tragen sollen, sondern ertragen. Gemeinschaft ist schon anstrengend. Ertragen heißt etwas tragen und aushalten, was mir zuwider ist, was mir gegen den Strich geht. Es bedeutet, dem anderen die Liebe nicht zu versagen, auch wenn er mir nicht behagt, wenn er mir nicht sympathisch ist, wenn er sich geistlich nicht so benimmt, wie ich es mir wünsche oder wünschen würde, auch wenn er ganz andere Ansichten hat. Das heißt, miteinander auskommen, das sagt Paulus, wandelt würdig. Lass mich das mal so sagen. Wir tun gut dran, Gemeinde nicht zu idealisieren, wenn es um den Wandel der Christen geht. Wir tun gut dran, uns keine Illusionen hinzugeben. Paulus tut das doch gar nicht. Warum schreibt er das denn? Weil wir das alles mit unserer Wiedergeburt gleich auch drauf haben? Nein, weil wir es einüben müssen. Das ist Jüngerschaft. Und wo übst du es ein? Bei dir zu Hause? In der Gemeinschaft. Mitten in der Herde. Schaut, so herrlich unsere Stellung in Christus ist. So vollkommen wir in ihm sind, was Paulus ja in Kapitel 1 bis 3 beschrieben hat und Kolosserbrief und so weiter. Aber so schwach und anfällig sind wir in uns selber. So oft versagen wir im praktischen Wandel, jeder von uns. Ist das richtig oder falsch? Vereint uns das auch ein bisschen? Alle? Ja, es ist so. Gemeinde ist eben nicht nur eine krasse Herde, die friedlich miteinander grasen auf grünen Auen bei Bibelstunde und Gottesdienst, sondern Gemeinde ist auch echt eine Baustelle. Ist ein Ackerfeld, da muss man durchgepflügt werden. Nicht idealisieren oder so idyllische Bilder nur vor Augen haben. Ja, ich verstehe das, ich habe das auch, ich habe eine Schafherde vor meinem Haus gehabt, was du da erlebst. Ach, wie schön die Schaf, wie sie miteinander grasen. Ja. Vergessen wir nicht die anderen Bilder in der Schrift, ja, also wie Bau und Acker. So wie du die Eigenarten anderer Schafe tapfer trägst, müssen die anderen Schafe auch dich mit all deinen Macken tragen. Ist es so? Ist doch gut, wenn wir das voneinander wissen. Jeder trägt und jeder wird getragen. So ist das. So erhalten wir die Einheit, die Gott uns geschenkt hat. Ist anstrengend, ja. Aber es ist das, was uns prägen wird, im Charakter stärker werden lässt, Jesus ähnlicher werden lässt. Schaut doch mal, in welcher Gruppe Jesus unterwegs war. War die Gruppe einfach? Nein, die Jünger waren nicht einfach. Aber er hat sie getragen. Er hat ausgehalten. Schaut, wenn wir das alles mitbedenken, dann werden wir anderen gegenüber vielleicht weniger fordernd und vielleicht stattdessen barmherziger, sanftmütiger. Was wäre das für eine Gemeinschaft, oder? Wenn das jeder von uns sagt, das ist mein Wandel in Christus. Ich muss weitermachen. Dann schreibt Paulus weiter, wie wir gemeinsam als Christen wandeln sollen, indem ihr euch bemüht. Jetzt denke ich mir, was denkt jetzt die Gemeinde hier? Sagen sie, what? Mein Job in der Woche ist anstrengend genug. Gemeinde ist Wellness-Time. Ich will hier auftanken. Ja, wirklich. So denken viele über Gemeinde. Paulus sagt, nein, wir müssen uns alle darum bemühen. Keiner kommt hier nur in ein gemachtes Nest, das die Ältesten vorbereiten müssen. Und ich tanke nur auf. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, unsere in Christus geschenkte Einheit auch auszuleben und zu erhalten, wenn wir uns sehen. Heute Morgen zum Beispiel im Forum. Wir sollen das leben. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir alle wissen, das ist kein Selbstläufer, nur weil wir alle zur gleichen Herde gehören, oder? Wir haben alle da hartes Coaching hinter uns, auch als Gemeinde. Es fällt uns nicht in den Schoß. Und by the way, es fällt dir auch nicht in der Ehe in den Schoß. Und du weißt es. In keiner Familie fällt uns das in den Schoß. Wir müssen uns bemühen. In der Gemeinde läuft kein anderer Film. Es ist ein Synonym zu dem, was wir auch privat leben. Wir müssen uns bemühen um diese Einheit. Das ist komisch. In der Gemeinde meinen wir immer, dass wir das so nebenbei hinbekommen. Ohne reden, ohne aufeinander zugehen, ohne offen sein, ohne zu ringen, ohne zu klären. Es wird nicht funktionieren. Also es geht darum, die Einheit, die Gott uns geschenkt hat, durch die Erlösung jetzt auch gemeinsam zu bewahren in dieser chaotischen Welt durch Mühe, durch Anstrengung. Das ist auch ein Grund, warum wir heute hier zusammen sind, damit wir innerhalb unserer Berufung bleiben, dass wir das verstehen. Und ganz ehrlich, ja, es ist Mühe. Wenn wir irgendwann mit dem ältesten Schaf nachdenken, wirst du merken, es ist Mühe, das ist anstrengend. Es kostet Zeit, es kostet Kraft, es kostet Nerven. Aber Adel verpflichtet uns dazu. Wir haben keine Wahl. So viel unterschiedliche Schafe, lohnt sich diese Mühe? Die sagen, ach, die Leute gehen ja doch, wenn es zu anstrengend wird, zu reden. Wenn es zu anstrengend wird, Spannung auszuhalten, auch theologische Spannung aushalten. Wenn Älteste eine schwer nachvollziehbare Entscheidung treffen, dennoch zu bleiben, lohnt sich das? Gott sagt, wir sollen. Wir sollen. Ende der Diskussion. Ja, aber Ende der Diskussion. Bemüht euch. Bemüht euch. Wir haben das bei uns als Gemeinde mal mit diesen vier Vs, also wir haben aktuell ein paar, die einen Kompasskurs krass hinter sich haben. Aber da haben wir das so zusammengefasst. Was meinen wir eigentlich damit? Dass wir gesagt haben, Gemeinde muss verbindlich werden, muss verbunden bleiben. Sie muss einfach verbindlich miteinander leben, sich treffen, miteinander reden, um im Vertrauen zu wachsen. Und Vertrauen wird oft hinterfragt. Um dann auch Verantwortung füreinander tragen zu können. Da geht ja die Richtung der Briefe hin. Wir haben Verantwortung füreinander. Das könnt ihr nicht delegieren an irgendwelche Ältesten. Und so dann aber auch die Veränderung zu erleben, die Nachfolgenummer mit sich bringt. Also das ist um Teil 3 in der Serie etwas anzudeuten, also wenn es um Ältesten geht, der schwere Teil von Ältestenschaft. Einheit zu bewahren, ohne die Wahrheit der Schrift zu verraten. Das ist das Problem. Und das geht nicht ohne Mühe, ohne Bemühen. Und alles immer mit offenem Ausgang. Es zehrt. Denn die Einheit zu bewahren bedeutet auch, dass alles, was der Einheit entgegensteht, Eigensinn, Selbstherrlichkeit, Individualismus, Rücksichtslosigkeit, Verlogenheit, Verleumdung, dass das angesprochen werden muss. Das müssen Älteste tun, aber das müsst ihr auch untereinander tun. Ja, das ist schon schwer, allein in einem Hauskreis das anzusprechen. Es ist aber doppelt schwer, das von der Gemeinde anzusprechen oder innerhalb der Gemeinde, wenn es dann Kreise zieht. Ich weiß, wovon ich rede. Aber dennoch, wie Paulus es hier schreibt, ist das eine Verantwortung an alle in der Herde. Es wird nicht delegiert an irgendwelche besonderen Leute. Da heißt es weiter an alle gerichtet, euch befleißigend die Einheit des Geistes, ach nee, da habe ich ja, zu bewahren. Die Einheit des Geistes zu bewahren. Das, was Paulus hier schreibt, ist an die gesamte Gemeinde gerichtet, an alle. Also nicht nur an Älteste. Paulus erinnert uns alle, dass wir nur im Geist eins sein können. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, dass wir gemeinsam auf den Geist hören, der uns in der Schrift übermittelt wird. Das, was wir jetzt in diesem Moment tun, ist der Anker für all das, was wir im Wandel dann auch umsetzen sollen. Er wirkt in jedem Einzelnen von uns. Wenn ich allein hier in diese Gruppe gucke, seine Herde, so viele unterschiedliche Charaktere, Biografien, alle zusammengefügt. Da gibt es Aufgabenorientierte unter euch. Manche sind mehr personenorientiert. Da gibt es Pingelige. Da gibt es die etwas mit einem weiteren Herzen. Da gibt es die Draufgänger, die Asketen, Künstler neben Mathematiker, Arbeitgeber neben Arbeitnehmer. Wie soll das denn zusammen funktionieren? Also allein aufgrund dieser äußeren natürlichen Gegebenheiten und Veranlagungen und Unterschiede, man könnte sagen, das, was wir von Natur aus mitbringen in diese Herde, das wird uns nie zu eins machen, oder? Jeder sieht die Welt und die Herde und die Gemeinde etwas anders. Oder seht ihr da eine Chance, dass wir das alles zusammenbringen? Das schaffen wir bestensfalls Klicken, Familienklüngel, Interessengemeinschaften. Wir brauchen die Einheit des Geistes. Und dazu müssen wir das Thema Selbstverwirklichung ablehnen und Selbstverleugnung wieder neu in den Vordergrund stellen. Es ist anstrengend. Und dann spricht Paulus von dem Band des Friedens. Das, was der Welt fehlt, das soll innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Herde des Hirten erlebt werden. Friede. Was für ein Wort. Macht das was mit euch, dieses Wort Friede? Was ist Friede in der Gemeinde? Friede ist ein herzliches Füreinander und Miteinander, nicht lediglich zähneknirschender Verzicht auf feindseliges Gegeneinander. Friede ist mehr als bloße Abwesenheit von Krieg, Abwesenheit von Auseinandersetzungen und Konflikten. Es ist ein beständiges, gegenseitiges Geben und Nehmen, dieser Einanders in der Schrift. Wir haben Frieden mit Gott und er führt uns nun auch zum Frieden mit den anderen in der Gemeinde. Friedensstifter sollen wir sein, innerhalb der Herde. Daher schreibt Paulus so weit in Epheser 4, Verse 4 bis 6. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in uns allen ist. Schaut, hier haben wir eine siebenfache Richtschnur, an der wir uns ausrichten können und auch müssen, um immer mehr die Einheit des Geistes als Band des Friedens zu erleben und zu verstehen und zu verwirklichen. Ich weiß, ihr wisst das alles. Es ist nichts Neues. Wir haben alle die gleiche Schrift. Ihr habt das alle schon gelesen, oder die meisten. Es zu verwirklichen, das wird unsere Herausforderung. Und es lohnt sich, das nur noch wirklich an uns ranzulassen. Liebe Gemeinde, die Schrift sagt uns alles, was wir erkennen und wissen müssen. Hier ist Seelsorge des großen Hirten an seinen Schafen. Und das möchte ich nochmal betonen, wir verlagern Seelsorge nicht in spezielle Seminare oder Räume, sondern hier findet die Seelsorge des Hirten statt, durch sein Wort. Wir müssen das an uns Verbindende, müssen wir uns erinnern, jeder muss jeden erinnern, es gibt diese Herde auch, dass wir Seelsorge erleben, und zwar einer für den anderen. Mir ist die Seele des anderen nicht mehr egal. Es wird nicht delegiert an Älteste. Oder nur an die Hauskreisleiter. Sondern es ist Aufgabe der gesamten Herde, aneinander. Gemeinde ist Gottes Weg, wie er sich um unsere Seelen kümmert. Wenn wir die Versammlung verlassen, haben wir ein Problem. Erinnern wir uns gegenseitig an das, was uns eint. Was ist die Grundlage? Es ist das dritte und letzte. Das, was Paulus hier beschrieben hat, das ist die Grundlage. Er fasst nochmal wirklich zusammen. Paulus nennt die Dinge, die uns einen, die uns geschenkt worden sind. Dafür hast du nichts getan. Das ist ein Geschenk. Das ist immer wieder die Grundlage, um auch wieder neu anzufangen, wenn wir uns daran erinnern. Das ist so groß, dass vor ihnen alle menschlich hervorgebrachten Harmonieversuche echt peinlich klein sind. Unser Problem, wir denken nicht daran im alltäglichen Gemeindeleben, in den Gesprächen, in den Hauskreisen, in den Konflikten, in den unterschiedlichen Sichten. Denken wir an das, was Paulus hier schreibt? Nicht. Er sagt aber, wenn ihr würdig wandeln wollt, erinnert euch an die Grundlage eures gemeinsamen Glaubens. Ja, das ist oft unsere Not. Wir reden uns um Kopf und Kragen und hören nicht mehr die seelsorgerlichen Worte des Lebens, die wir in der Schrift haben. Und ich möchte uns einfach heute Morgen erinnern, neu daran erinnern, dass wir das mitnehmen in zukünftige Gespräche, in zukünftige Begegnungen, in zukünftige Hauskreise, dass wir sagen, das ist unsere Basis. Was? Ich möchte das ganz kurz zusammenfassen. Ich habe es in der Schrift selber stehen. Ich zitiere es nochmal. Wir sind ein Leib. Wir sind ein Leib, weil er es wollte, weil er es so gefügt hat. Da hast du nichts für getan. Er nimmt dich einfach und fügt sich da ein. Wir sind nicht nur ein Leib, sondern wir sind sein Leib. Ein Herd, eine Herde, weil er es wollte. Hier verlassen wir kurz das Bild der Herde und nehmen das Bild des Leibes. Er ist das Haupt, wir sein Leib. Da ist ein Leib. Das verbindet uns. Das schafft Einheit. Wir teilen das gleiche Leben. Wir hängen als Glieder des Leibes aneinander. Wir sind aufeinander angewiesen. Das macht mir diese Herde sehr wertvoll, vor der ich gerade stehe. Wir brauchen uns gegenseitig. Und wisst ihr, was das für jeden von uns auch bedeutet? Die Einbildung, man sei mehr oder weniger wichtig als andere, hat im Leib Jesu gar keinen Platz. Aber auch das andere, was ein bisschen demütiger klingt, wo man sagt, na, ich bin nicht so wichtig wie der andere, hat auch keinen Platz. Wir sind sein Leib. Ein Geist, schreibt Paulus. Hier ist die Aufgabe der dritten Person der Dreieinheit. Dieser eine Geist ist es, der die Glieder des Leibes erst zu einem Leib zusammengefügt hat oder hineingetauft hat. So beschreibt es Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Gott hat das gemacht. Er hat das mit seinen Kindern getan, die er in seine Familie aufnimmt. Merkt ihr, was ihr durch eure Wassertaufe symbolisiert habt? Auch eure Zugehörigkeit und eure Identifikation mit der Gemeinde. Ich gehöre jetzt dazu. Ich bin nicht mehr isoliert ein Christ in der Natur. Ich habe eine Gemeinde. Nur wer den Geist Gottes in der Bekehrung und Wiedergeburt empfangen hat, ist auch durch den Geist in den Leib, in die Gemeinde eingefügt worden. So hat es Gott beschlossen. Und dann hat Wahrheit, diese Wahrheit von einem Leib und dem einen Geist, eine einende Wirkung. Und was hat es dadurch auch automatisch? Eine trennende. Eine trennende. Da ist ein Einschnitt. Da müssen wir alte Beziehungen zurücklassen. Da müssen wir im Zeitalter des Alles-Integrierens und des Ökumenismus wir alles auch loslassen, was uns vorher so wichtig war. So wie die Wahrheit in Christus mich mit meinen Geschwistern eint, so trennt sie mich von allen, die dem Sohn Gottes nicht gehören. Geistlicher Schnitt. So hat es der gute Hirte in seinem Gebet formuliert. Ich bitte für Sie, für meine Nachfolger, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Ich muss ein bisschen schneller machen. Eine Hoffnung. Eine Hoffnung. Wir haben alle als Gemeinde eine Hoffnung. Es verbindet uns. Alle, die zur einen Herde gehören, sind die, die jetzt schon dem Herrn gehören. Und das bedeutet, der oder die, die jetzt gerade neben dir sitzt und zur Gemeinde gehört, wird auch eines Tages bei ihm sein. Wir haben eine ewige Gemeinschaft. Schon jetzt hier, sie wird ewig bleiben. Wir alle haben eine gemeinsame ewige Zukunft. Er wird uns als der gute Hirte nach Hause führen, auch durch die Zeit, durch die wir gerade jetzt gehen müssen, weltpolitisch gesprochen. Er wird uns durchführen. Wie tut er das? Durch sein Wort. Deswegen ist unsere Versammlung so wichtig. Wir müssen uns sehen, wir müssen darüber nachdenken. Deswegen kommen wir zusammen als Koinonia. Das ist es, was uns verbindet. Wir studieren dieses Wort. Die Hoffnung des Christen ist das Kommen des Herrn, das Eintreten in seine Gegenwart. Ich freue mich auf diese Zeit. Du auch? Ich freue mich aus zwei Gründen drauf. Der erste ist die Anwesenheit von Christus. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus. Es geht um Christus, dass er da ist. Endlich sehen, den großen Hirten. Und das zweite, die Abwesenheit von Sünde. Sünde macht uns krank, Sünde ist anstrengend, Sünde stresst. Das mal weg ist. Also liebe Gemeinde, eines Tages werden alle, die Christus erlöst und erkauft hat, in der Gegenwart Christi miteinander vollkommen verbunden sein. Und weil wir uns jetzt schon darauf freuen, wollen wir auch im Hier und Jetzt mit allen Geschwistern schon jetzt diesen himmlischen Frieden hier auch miteinander leben. Denn wir haben einen gemeinsamen Herrn. Paulus sagt, ein Herr. Wenn mehrere Herren gebieten, ist was? Immer Chaos. Ist das so? Keiner weiß mehr Bescheid. Alles ist möglich und hier und hin und her gerissen. Diese ganze Zerrissenheit unter Christen innerhalb der Herde kann ja nur damit erklärt werden, dass unter uns sehr viel mehr Eigenwille von vielen regiert, als uns lieb sein kann. Wo soll es denn sonst kommen? Wir haben einen Herrn, an dem wir uns orientieren. Und ich nehme das mal vorweg, Teil 3 sind, das macht Ältestenschaft oft so schwer. Denn dieser Vorwurf wird ja immer zuerst Leitern gemacht. Eigenwille, ihr wollt ja nur, was ihr wollt. Aber ich sage mal so, während wir alle dem Herrn und seinem Wort, was ja nicht von ihm zu trennen ist, ergeben, werden wir auch in unserem Denken, in unserem Nachdenken, in unserem Trachten, in unseren Überzeugungen uns näher. Ist das richtig? Macht das Sinn? dass das nicht so ist, soll uns ruhig auch ein bisschen beschämen, dass wir daran wachsen. Dann sagt er, ein Glaube. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass wir verstehen, was Paulus hiermit meint. Hier ist nicht dein persönlicher Glaube gemeint, durch den du gerettet wurdest. Darüber spricht Paulus auch, aber in Epheser 1 mehr. Hier meint er den Glaubensinhalt, eine Lehre. Es kann nicht alles wahr sein. Auch was so in einem Gemeindeumfeld gerade so alles so läuft. Es kann nicht alles wahr sein. Wir können nicht alles mit der Bibel gründen. Das meint er hier. Ein Glaube, eine Lehre verbindet uns. Und das zeigt wiederum, dass zum Einssein auch Übereinstimmung gehört in dem, was man glaubt. Deswegen gibt es dieses Glaubensbekenntnis, wo man das immer wieder festmachen musste. Wir glauben an, weil so viel Irritation kam auch in die Gemeinde. Habt ihr schon mal den Satz gehört, je näher wir gemeinsam mit dem Kreuz kommen, desto näher kommen wir auch uns? Das stimmt. Wie sieht denn das in der Praxis aus? Was heißt denn das? Wie soll das gehen? Es geschieht durch Lehre, durch die Worte dieses Christus, der uns wieder näher auch zueinander bringt, durch das Wort vom Kreuz, durch die Worte von Jesus. Wie sagt Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir bleiben. Wir versammeln uns um das Wort und so kommen wir auch einander näher. Das Wort vereint uns, weil das Wort ist Christus. Und wir nehmen das viel zu wenig ernst und haben uns vielfach an den Pluralismus gewöhnt und berufen uns dabei sogar noch auf Einheit, bei der wir sagen, Hauptsache wir sind alle beieinander. Was wir glauben, ist doch nicht so wichtig. Lehre wird ja nur trennen. Soll doch jeder so wandeln, wie er will. Das ist die Tendenz unserer Kultur. Daher haben wir in der KFB, ich möchte nochmal sagen, einige wichtige Punkte, theologische Inhalte für uns als Herde geklärt. Nochmal für uns. Wir müssen Rechenschaft geben eines Tages. Wir haben wirklich versucht, dies jedem vorher auch zu sagen, was wir glauben, wie wir die wesentlichen Dinge der Schrift zum Evangelium sehen. Und das verbindet uns auch als KFB. Vielleicht nicht mit jeder FEG, was die Lehre betrifft, als Geschwister schon. Lehre, die wir nicht nach Strömung oder Zuwachs der Herde ändern werden. Es gibt nämlich keine wirkliche Einheit, ohne dass man im Glauben eins ist. Theologie und Lehre verbindet. Als Jesus um das Einssein seiner Erlösten betete, hat er auch um dieses gebetet. Johannes 17. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das wird bei vielen Reden von Einheit oft unterschlagen. Einheit braucht Orientierung. Und dann noch eine Taufe. Wahrscheinlich bezieht sich Paulus hier auf die Wassertaufe. Er hat ja vorher über die Geistestaufe gesprochen. Und hier bezieht er sich das, was wir öffentlich bekennen, indem wir in dieses Wasser gehen. Was bekennen wir dadurch? Wir sind mit Christus gestorben, leben jetzt ein neues Leben. Das ist das, was uns verbindet. Wir haben ein neues Leben, in dem wir leben wollen, unser Wandel. Und dann kommt Paulus abschließend, das mache ich noch ganz kurz, auf die grundlegendste Einsicht, dass wir nichts sind und nichts haben ohne Gott, den Vater. Schöner hätte er es nicht abschließen können. Ein Gott und Vater aller. Lieben wir ihn, dann lieben wir alle, die er gleich uns zu ewigem Leben wiedergeboren hat. Das ist eine Testfrage. Johannes stellt diese Testfrage. Seinem ersten Brief. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und jeder, der den liebt, der geboren hat, nämlich Gott, liebt auch den, der aus ihm geboren ist. Das gehört zum Leben in der Gemeinschaft der Erlösten. Sie lieben die anderen, die Gott auch erlöst hat. Sie lieben die gesamte Herde. Sie sind gerne Teil dieser Herde, Teil der örtlichen Gemeinde. Das ist ein Indiz, ob wir wirklich wiedergeboren sind. Johannes nennt noch andere Indizien. Die Liebe zu Gott ist ein Indiz dafür, dass du wiedergeboren bist. Wer gemeinlich liebt, hat den Vater nicht erkannt. Es gibt im Neuen Testament ein warnendes Beispiel aus einer Gemeinde, so ein gewisser Diotrephes, der hat vergessen, dass Gott der Vater seine Gemeinde liebt und sich daher über die Brüder gestellt und hat damit die Gemeinde gespaltet. Können den 3. Johannes nachlesen. Wir sollten sehr, sehr vorsichtig sein, wie wir über Gemeinde sprechen. Der Vater hat die Gemeinde durch das Blut seines Sohnes erkauft. Sie gehört nicht uns. Gott ist unser gemeinsamer Vater. Wir, die Gemeinde, sind seine Kinder. Spurgeon hat es so gut auf den Punkt gebracht. Er sagt, die Kirche ist nicht perfekt, aber wehe dem, dem es gefällt, auf ihre Unvollkommenheit zu zeigen. Christus liebt seine Gemeinde. Lasst uns dasselbe tun. Dass Gott uns geistlich wieder lebendig gemacht hat, wiedergeboren hat, ist uns das nicht Anlass, den Bruder zu achten und die Schwester? Und sollte uns das auch nicht lehren, Gott auch im Blick auf die Geschwister zu vertrauen, mit denen ich nun in seiner Herde zusammen bin? Dass Gott sich was dabei gedacht hat, uns so zusammenzustellen? Geschwister, an denen ich wachse, an denen ich lerne, wo ich mich auch verändere, durch die auch mein Charakter reift, oder greife ich lieber die Flucht? Die Frucht des Geistes in Galater 5, die wir alle so kennen, wächst nur in der Gemeinschaft, nicht im Rückzug, nicht im Aufgeben oder in Isolation. Wie Christus in mir wohnt, so wohnt er auch in meinem Bruder und meiner Schwester. Und wie er an mir und durch mich gewirkt hat, so auch durch den anderen. Und wenn er mich retten konnte, mich belehren konnte und wenn ich was verstanden habe, kann er es beim anderen auch tun. Christus liebt diese, seine Gemeinde. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Gott hat sie ja durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben. Lass uns das einüben. Wir hören das jetzt heute Morgen einmal. Wir müssen darin wandeln. Was hat der Vater durch den Sohn erworben? Die Gemeinde. Und die behält er für immer. Jesus hat das gesagt. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10, 29, Römer 8, nichts kann uns trennen von der Liebe des Vaters. Lassen wir uns leiten durch die Worte des guten Hirten, der seine Herde zusammenführt und zusammenhalten will, damit sein Name geheiligt wird. Es geht am Ende um Gottes Ehre. Es geht um seine Verherrlichung in dieser Stadt. Ich bin der gute Hirte, ich kenne die Meinen, ich bin gekannt von den Meinen, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. So, das sind wir, das verbindet uns, das ist unsere Einheit, einer für alle und nun alle gemeinsam für den einen. Und das in der Art und Weise, wie er es uns vorgibt. Er hat uns zu einer Herde zusammengeführt, er begründet unsere Einheit, sie liegt nicht in uns begründet. Aber ob wir sie sichtbar machen in dieser Welt, da haben wir Mitverantwortung. Da haben wir Mitverantwortung. Lass uns das so erkennen und dann können wir am nächsten Sonntag auch über die Verschiedenheit der Herde nochmal reden. Aber das ist die Basis, was uns verbindet. Wir müssen auch nachdenken, vielleicht in Hauskreisen persönlich, dass wir das in all unsere Begegnungen mit einfließen lassen. Sonst wird es schwierig. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist, der sich um unsere Seelen sorgt. Wir danken dir für dein Wort, das uns Orientierung gibt in all den Fragen, die die Welt auseinandertreibt, aber deine Gemeinde soll zusammenbleiben. Hilf uns, dass wir das verinnerlichen und in der Heiligung leben, dass unsere Theologie umgesetzt wird durch Gehorsam. Amen.